Willkommen, liebe kleine versaute Schweineferkel, sensationsgeile Idioten und Freunde der gepflegten, hochniveauvollen Unterhaltung aus dem Eurovisions-Audio-Vergnügen von Österreich nach Deutschland und über Holland und zurück. Happy Day Podcast, mein Name ist Philipp und dein Name ist...
Servus, ich bin der Roman. Und ich habe übrigens jetzt, wo du gerade diese wunderschöne Anfangs-Signation wieder gesungen hast, neulich festgestellt, ich habe dir das noch nie gesagt, ich weiß nicht, wie es diesmal ist, ob es auch wieder so ist, aber du hast bisher noch jedes Mal, obwohl du ja die Signation, also die Musik am Anfang meine ich, nicht hörst, genau den Ton getroffen, quasi auswendig, wie als hättest du ein absolutes Gehör, genau den Ton getroffen, mit dem die Signation aufhört.
Ja, ich habe auch ein absolutes Gehör. Leider habe ich nicht immer die absolute Stimme. Ich glaube ja wirklich, ich meine, du kennst mich ja in musikalisch schaffender Weise und weißt, also ich bin nicht völlig unmusikalisch. Ich kann nur nicht singen. Das ist ja ein großer Unterschied.
Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wobei ich das, ich meine, ein bisschen Musikalität, also man kann Musikalität schon auch beim Singen erkennen und beim Singen möchte man es halt nicht unbedingt glauben, dass du wahnsinnig musikalisch bist, wenn ich das so ehrlich formulieren darf, weil es halt schon so Tonhöhen treffen und so, denke ich, wenn man sie hört, dann müsste man sie auch singen können.
Nein, da hat Stephen Fry in seiner Autobiografie bestimmt 20 Seiten drüber geschrieben. Mhm. Kein Witz, dass er, der ist hochmusikalisch und singen geht überhaupt nicht. Er kann es nicht, er hat alles probiert, er weigert sich inzwischen selbst in einem Chor oder irgendwo mitzusingen, weil es kommt einfach nicht so raus, wie er will.
Das ist mangelnde Kontrolle der Stimmbänder oder was ist das?
Der Witz ist ja, dass wenn ich es mir danach anhöre, dass ich mich selber schäme, weil es für mich sich noch, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es, ja. Es ist einfach, ich merke, während ich singe auch, dass ich falsch singe.
Ja.
Und ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich ein mir total liebes Lied versucht zu singen und ich musste es mir echt dann viermal noch auf YouTube anhören, weil ich jedes Mal völlig in eine falsche Tonlage versoffen bin.
Singst doch mal vor, das Lied.
Nee, das kommt in meinem grandiosen Medley vor, was ich gleich zum Besten gebe. Aber wir wollen die Spannung zu halten. Übrigens über Musik gesprochen. Jemand, bei dem ich früher im Studio aufgenommen habe und den ich sehr schätze als Künstler, war vorgestern Nacht zu Gast bei mir im Zelluleute-Podcast.
Ich habe es gelesen, ja.
Großartig. Hast du es gelesen? Ja, war ein sehr interessantes Gespräch.
Torch, meine Damen und Herren.
Genau. Und der übrigens auch diesen Podcast ab und zu hört. Vielleicht hört er jetzt ja gerade zu. Also nicht jetzt in diesem Moment, aber vielleicht sitzt er gerade irgendwo und denkt so, hey, die reden über mich. Aber ich
will ein Autogramm übrigens.
Also ich kann nur jedem Menschen nochmal hier an dieser Stelle empfehlen, sich den Re-Release der Platte Blauer Samt zuzulegen, weil es mit Abstand das Beste ist, was es im deutschsprachigen Hip-Hop gibt. Und noch immer ist, obwohl es 10 Jahre alt ist. Mhm. Ist wirklich eine dieser Meilensteinplatten, die nur ganz selten gemacht werden. Und weiter zum offiziellen Tagesgeschehen. Am Anfang müssen wir immer so die offiziellen Sachen abarbeiten. Wir machen ein Gewinnspiel. Und zwar hat Thomas wie heißt der mit Nachnamen nochmal? Sellner, glaube ich. Der macht die Seite What the Fuck LOL. Also What the Fuck, also WTF-LOL.de. Und das ist eine super geile Seite, weil da sehr, sehr lustige Bilderrätsel sozusagen drauf sind. Und da ist irgendwas gezeichnet und dann ist Spoiler. Und wenn man über den Spoiler mit der Maus geht, dann sieht man, was gemeint ist. Und er hat ein kleines Buch gemacht. Das ist die Klo-Lektüre. Und da kann man, wenn man das Cover beschreibt, das ist nämlich ein WC mit einer langen Zunge, der an einer Türe leckt. Also Klo-Lektüre. So ungefähr funktioniert das gesamte Buch. Und wir haben 3 Stück zum Weggeben. Zum Verlosen.
Fantastisch ist das.
Ich hab's jetzt überlegen, was man machen muss, um es zu gewinnen. Wir dürfen es natürlich nicht zu schwer machen. Und deswegen würde ich sagen...
ich glaube, wir dürfen es ziemlich schwer machen. Wir haben ja sehr intelligentes...
Nein, wir machen es einfach... Wenn ihr Mädchen seid, müsst ihr einfach ein oben ohne Foto von euch einschicken an happydaypodcast@gmail.com.
Ja,
und wenn ihr Jungen seid, müsst ihr einfach ein oben ohne Foto von eurer Freundin.
Wo nimmst du denn immer all diese Ideen her, Philipp?
Ja, ich bin spontan, ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt es in meiner Natur. Und nein, wir müssen was anderes machen. Also ich finde, jedes Mädchen, und wenn wir draufzahlen, ist mir scheißegal, jedes Mädchen, das eine lustige Onanier-Geschichte uns schreibt, und wir behandeln das wirklich völlig versprochen, Ehrenwort, anonym. Also ihr müsst natürlich dann, wir werden dann...
Im Podcast behandeln wir es anonym. Mit unseren Freunden gemeinsam lachen wir schon die Leute aus, die uns Mails schicken.
Nein, auch das tun wir nicht. Aber sie kriegen ja das Buch dazu geschickt.
Ja.
Von daher brauchen wir natürlich die Adresse. Aber sie können sich auch an die Adresse Augenzwinker einer Freundin, einer guten zuschicken lassen, wenn es ihnen zu peinlich ist. Aber eine Onanie-Geschichte gewinnt immer.
Die Eltern.
Und Jungs, wenn ihr eine lustige Wix-Geschichte habt, auch wir behandeln euch auch anonym. Ihr müsst gar nicht irgendwie mit Fritz at bla 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 und dann unter die Mail euer Hans. So schlechte Styles braucht ihr nicht zu.
Wie viele Bücher haben wir? 3, gell?
3.
Ja. Das heißt, wir müssen
Du bist ausgeschlossen vom Test, um das gleich zu sagen. Das heißt, weil sonst würden wir jetzt schon 30 bekommen.
Das stimmt. Aber das heißt, wir müssen das auch noch beurteilen, dann, welche uns am besten gefallen.
Hm? Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir so ein faules, versoffenes, verkifftes, wo wir beim letzten Podcast wären, Publikum haben, dass wir froh sein können, wenn wir auch nur eine Zuschrift bekommen.
Ich glaube, dass wir mindestens 10 Zuschriften bekommen.
Glaubst du echt?
Ja, ich glaube schon.
Also Leute, ihr könnt ein What the Fuck LOL Büchlein, eine Klo-Lektüre bekommen. Ich habe die bei mir übrigens sehr lange auf dem Klo und jetzt pass auf. Weil ihr uns so eine tolle Wix-Geschichte oder übrigens Frauen, das gilt wirklich, ersatzweise auch ein oben ohne Foto schickt, legen wir noch einen drauf. Und zwar diese What the Fuck LOL Bücher, die ihr geschickt bekommt. Da ist spezial für den Happy Day Podcast eine Unterschrift des Künstlers, der die Sachen zeichnet. Und weil es Happy Day Podcast ist, malt er noch einen Pimmel dazu. Hat er mir nämlich gestern angeboten. Er ist nämlich auch Hörer dieses Podcasts. Und er weiß, was unsere Hörer zu schätzen wissen. Übrigens, ich sage jetzt mal ganz frei, das hat er nämlich nicht angeboten, Männer, die gewinnen, kriegen eine gezeichnete Muschi von ihm, Frauen kriegen einen Schwanz.
Fantastisch.
Oder?
Ein sympathischer Kerl ist das.
Ja, voll. Ist auch ein netter. Ich habe ihn sogar mal persönlich kennengelernt in Hamburg bei einer Vernissage.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum nächsten offiziellen Teil. Und zwar haben wir 2 Mails bekommen. Okay, ich gucke nur mal, ob wir seinen Namen verschleiern müssen. Aber er hat auch noch, er hat sogar, ja, ich lese jetzt einfach mal vor.
Ja.
Obwohl, nicht, dass dann der letzte Satz ist, aber bitte lest es nicht vor.
Hey, im schlimmsten Fall
schneidest du es raus.
Schneide ich schon raus, ja.
Okay. Hallo Philipp und Roman. Im Moment liege ich im Bett und höre die Folge Sex ohne Arme. Und das Thema Curry gab den Ausschlag, endlich mal eine Mail zu schreiben. Ich finde es übrigens echt interessant. Wir haben über Behindertensex, japanische Ringelscheiße, Drogen und was weiß ich was geredet und das Thema Curry hat ihn zum Schreiben bewegt. Meine Pflicht, bei iTunes für euch zu voten, bin ich bereits nachgekommen. Ich finde, da muss ich auch nochmal gleich unterbrechen, dem Beispiel können noch viele Menschen folgen.
Circa 2000.
Der mindestens. Und ich arbeite ständig daran, eure Fanbase zu verbreitern. Und auch daran, wisst ihr, es gibt so eine Art, es gibt ja diesen Pyramideneffekt. Ja? Hm. Und der Witz ist, alle schreien bei Obama, yes, we can und change. Der Witz ist, wir alle, wir sind auf einer Augenhöhe mit unseren Hörern. Wir sind nicht abgehoben, noch nicht. Aber ihr könnt mit uns was Großes bewirken. Wenn jeder von euch 10 Leute dazu bringt, den Podcast zu hören und die gleichzeitig dazu überredet, wiederum 10 Leute einzuladen und das geht so weiter, dann kann Happy Day irgendwann in bester Sendezeit im Fernsehen ausgestrahlt werden und ihr habt es geschafft. Und es ist übrigens, also ich meine, so hundertprozentig ernst ist natürlich nicht gemeint, ja. Aber natürlich sollt ihr es weiter sagen. Und der Witz ist aber, wenn man ganz lange drüber nachdenkt, natürlich wäre das möglich. Wenn wir irgendwie 100.000 oder 1 Million Downloads hätten und jeder Depp uns kennen würde und wer uns kennenlernt, der findet uns ja auch immer toll. Dann, so könnt ihr selber euer Unterhaltungsprogramm bestimmen.
Ja.
Momentan. Und ihr könnt da noch sagen, ich habe da mitgemacht. Ihr kriegt dann 10% Eintrittsermäßigung und müsst nur 500 Euro für das Ticket bezahlen, um im Studio dabei sein zu können.
Ja. Tut's bitte nicht. Ich habe eigentlich Angst vor so viel Öffentlichkeit. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wolltet, dann hört ihr ab jetzt am besten gar nicht mehr richtig zu beim Happy Day Podcast und sagt's auch nicht euren Freunden weiter.
Du willst also arm und dumm bleiben.
Es ist gerade ein umgekehrte Psychologie-Schmäh. Ich bin so ein
typisches. Ich hab's mir schon gesagt. Sehr gewieft und ausgefuchst. Okay, also eure Fanbase zu verbreitern. Durch den Zelluleute-Podcast bin ich auf euch gekommen und habe den Podcast dann noch eine Weile liegen gelassen. Finde ich ziemlich nicht toll, dass er uns einfach so liegen lässt. Dann jedoch, am Tag meines Umzuges habe ich die ersten 6 Folgen am Stück gehört. Und es war unglaublich. 12 Stunden, oder? Öffentliches Lachen, Grinsen auf der Straße inklusive. So muss Radio sein. Eure Stimmen, das ist für mich bei Hörbüchern und Podcasts extrem wichtig, sind super. Hallo. Mm. Versautes Lachen und zu 50% österreichisch. Perfekt. Darüber ließe sich debattieren, finde ich.
100% werden angesagt eigentlich, oder?
Für mich hat diese Podcast den Effekt, den das Hörbuch Feuchtgebiete hatte. Thematisch fast nur hetero, aber saulustig. Für mich als schwulen N20er. Yes! Yes!
Yes! Wir jetzt weißt du dich über den Quotenschwulen oder was ist das für eine Freude?
Ja!
Ja.
Ich bin ja ein großer, wer meine Facebook-Wand verfolgt, ich bin ja ein großer Schwulenrechtler.
Aha.
Und eigentlich bin ich im Herz ein Schwuler, aber mein Schwanz ist hetero.
Verstehe.
Oder? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Also ich meine, hey, wir müssen ganz ruhig sein. Wir hatten beide geschminkte Lippen.
Ja.
Und ich habe noch irgendwo auf dem Dachboden meiner Eltern ein Foto, wo du Manfred auf den Mund küsst.
Ja, du, Philipp, wir sind schwul, trauen uns aber nicht, uns zu outen. So sieht's aus.
Nee. Ich werde.
Und du zeugst als Tarnung viele Kinder.
Wenn ich schwul wäre, würde ich mir T-Shirts anziehen mit Ich lutsche Schwänze. Ich wäre der absolute, ich wäre, glaube ich, ein ziemlich nerviger Schwulenrechtler. Ich weiß ja, wie ich als Vegetarier war. Also von daher, ich wäre der absolute. Aber gut, nach den Ich denke mir eine Story aus Folgen, dachte ich so, dass jetzt die Luft raus ist. Und dann kam Maria. Super. So, jetzt mache ich erstmal Schluss. Macht weiter, solange ihr könnt und wollt. Liebe Grüße aus Leipzig, Andreas. PS, Philipp, wenn du dein super Curry-Rezept bzw. eine Version davon in eine PDF packen könntest und mir schickst, wäre super. Kann ich machen. Ich hoffe ja, ich bin saumäßig im Stress, aber ich habe diese Mail hiermit gestartet und ich schicke dir das. Wobei Thai Curry, fast alle Thai Currys sind so eine 5-6 Sachen, die man dafür benutzt. Und dann gilt es darum, die Balance zwischen scharf, mild, süß und sauer und salzig zu halten. Und würzig. Und da sind die Thais die Könige drin. Und ich bin ihr neuer Messias.
Ich röste mir übrigens jeden Morgen Kidneybohnen, falls dazu auch jemand das Rezept wissen möchte. Bitte gerne eine Mail an happydaypodcast@gmail.com schreiben.
Das kommt übrigens ganz besonders geil für Frauen, dass du Kidneybohnen kochst, weil ich weiß noch, dass meine Frau macht gerade irgendwo so ein Praktikum, ja. Und dann hat eine marokkanische Mitarbeiterin ihr gesagt, so hey, wie die essen, die haben es übers Essen gehabt. Und da hat meine Frau gesagt, weißt du, wir müssen auch mal sparsamer essen. Und die essen immer, die machen Bohnen und machen die so ein bisschen scharf gewürzt und sitzen dann drumrum und essen recht viel Bohnen. Mhm. Und ich so, hey, super Idee. Das kriege ich auch hin, so ein schönes, scharfes Bohnengericht. Ja. Und dann habe ich die Bohnen gemacht und schon eine Stunde später haben wir beide beschlossen, dass wir das nie wieder machen, weil es ein einziges Rumgescheiße war. Ja,
ich bekomme null Blähungen auf Bohnen. Ich vertrage Bohnen unglaublich gut. Ich esse nur in der Früh, muss ich dazu sagen, oder spätestens zum Mittag, aber ich esse wirklich viel davon. Also manchmal auch ein halbes Kilo in der Früh, aber im Durchschnitt wahrscheinlich
ich glaub, uns sind knapp sogar
drei Kilo in der Woche.
Kaloriearm, oder?
Wie viel Kalorien sie haben, weiß ich nicht, aber sie sind sehr eiweißhältig und haben ziemlich wenig Kohlenhydrate. Also wenn man weiß, wie man sie einsetzt, können sie auch noch zu einer verhältnismäßigen schlanken Linie verhelfen. Ich meine, es gibt so ein Konzept, da kann man sich, man kann es eh, wenn man es googelt, und zwar blutgruppenspezifische Ernährung, dann kommt, glaube ich, als zweiter Link gleich im PDF. Und ich versuche das so ein bisschen einzuhalten. Ich glaube, das ist nichts, worauf irgendwie Schulmediziner irgendwas geben. Ich weiß nicht, inwieweit das wissenschaftlich irgendwie bewiesen ist. Aber ich habe das mal ausprobiert, dass ich nur die Dinge esse, die angeblich für Leute mit meiner Blutgruppe B, gut sind und die Sachen möglichst weglasse. Ich bin ja nie besonders militant, aber möglichst weglasse, die schlecht sind für mich. Und ich fühle mich deutlich wohler. Ich habe eben, was fast ein bisschen schade ist, sehr viel weniger Blähungen als früher und die Verdauung funktioniert 1A und ich fühle mich wohl. Blutgruppenspezifische Ernährung. Bohnen für Blutgruppe B sind äußerst gesund.
Ich weiß nicht mal, was für eine Blutgruppe ich habe.
Gehst du Blut spenden?
Nee, ich darf nicht. Wegen meiner Krebsvorgeschichte. In schlechten Zeiten habe ich gedacht, so, jetzt noch da, zumindest Blut spenden kannst du. Und dann so, no way. Aber so, die nächste Mail ist von Boris Pimmelnase. Und der hat geschrieben, sehr geehrter Herr Jordan, wie kann man nur vergessen, dass ich in der besagten Nacht, als versucht wurde, ein totes Stück Fleisch in Titisee-Neustadt zu begatten, im selben Zimmer auf der Couch geschlafen habe. Auch ich möchte hier doch auf Spätfolgen der Drogen oder Verdrängung aufmerksam machen. Ich habe mich bei der Folge im Zug so schlapp gelacht, dass die Leute alle gedacht haben, ich drehe durch. Ich muss gestehen, das stimmt. Das war, ist ja, aber ein weil, recht
weil, großes... Erklär mich nochmal auf, ich habe es nicht kapiert. Wer hat was gemacht?
Also, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang wir es davon hatten, dass es mal so ein Mädel gibt, die scharf auf mich war und ich nicht so wirklich auf sie. Und sie hat immer wieder versucht, mich irgendwie zu
geil zu machen.
Irgendwie, ich bin immer aufgewacht am nächsten Morgen und ich lag bei ihr im Bett. Ja. Und sie lag immer ganz woanders, wo sie nachts lag. Also sie muss irgendwie nachts irgendwelche Rumturnereien gemacht haben. Ja. Und ich weiß auch, dass sie mich geil fand. Und irgendwann habe ich mich dann, übrigens, das war vorher dem Boris seine Freundin fällt mir, glaube ich, auf. Oder fand sie ihn geil? Nee, er war in sie, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war da. Ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz lange her. Und dann habe ich irgendwann eines Nachts, aber da war er oder sie auf jeden Fall war da nichts mehr. Also ich habe, das wäre sonst ganz besonders kaltblütig gewesen, wenn ich während er im Zimmer schläft, da irgendwas versucht zu starten. Auf jeden Fall, davon habe ich erzählt, dass ich versucht habe, sie irgendwie, oder sie, nee, also ich überhaupt nicht, das ging von ihr aus. Und ich habe gesagt, so, und jetzt scheiß drauf, jetzt mache ich mit. Und dass sie da lag wie so ein nasses, ich glaube, es war im Japan-Podcast, wie so ein nasses Stück Fisch. Und dass ich dann irgendwann so an den Sendern gedreht habe und sie einfach nur so da lag und uns über sich hat ergehen lassen. Mhm. Und dass ich dann irgendwann immer fester an den Titten und am Arsch rumgekrapscht habe, bis sie gesagt hat, du bist so grob. und ich dann so, ah, fuck it. Und dann bin ich aufs Klo gegangen, habe mir aber keinen runtergeholt. Das wäre so ein menschliches Stück Abfall bin ich dann auch nicht.
Ja, das ist auch schon egal, oder? Also für sie macht das ja keinen Unterschied, ob du sie nicht poppst, weil du den runterholst oder nicht poppst, weil du keinen Bock hast.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass sie sich dann noch so, sondern er hat seine Hand mir vorgezogen. Du
bist ein guter Mensch, dass du das nicht getan hast, Philipp. Du hast recht.
Ich weiß gar nicht, ob das der Grund war. Da fällt mir übrigens ein, habe ich jemals die Geschichte erzählt, als ich im Hochschwarzwald auf so einer Party war. Und da lief die ganze Zeit ein Porno.
Ja, kommt mir schon mal sehr bekannt vor, ja.
Und dann bin ich aufs Klo gegangen, hab mir einen runtergeholt und irgendwelche Mädels haben durchs Schlüsselloch geguckt. Ja, also
ich kenne sie zumindest, die Geschichte, aber ich glaube, du hast sie im Podcast schon erzählt, oder?
Okay, kann sein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles rede, so viel, wie wir reden. Und, naja gut,
Also der Boris, nochmal, also du hast mit ihr rumgemacht und was schreibt der Boris, hast du vergessen?
Zu erwähnen, dass er im selben Zimmer geschlafen hat, besagter Nacht.
Okay.
Und er hat nämlich behauptet, er hätte mich voll stöhnen hören, was wirklich nicht sein kann, weil an meinem Gerät wurde leider überhaupt weder Hand noch irgendwas anderes angelegt. Hm. Also das muss in seiner Fantasie stattgefunden haben. Das ist das Schönste, wenn man jemanden so richtig für doof verkauft, wenn er sich nicht wehren kann.
Und, ja, apropos nicht wehren können, Boris, wenn du das hörst, ich hätte dich ja wahnsinnig gern mal im Podcast als Gastsprecher.
Ja, super Idee. Super Idee, muss man mal fragen, ob er Lust dazu hat, könnte ich mir vorstellen. Er hat auch ein sehr gewinnendes Lachen.
Ja, ich weiß, ich habe ein Video schon mal von ihm gesehen, wo er eine Two Girls, One Cup Reaction geliefert hat. Da hat er auch sehr viel gelacht. Da, wo die meisten anderen nur gekotzt haben, hat er gelacht. Das habe ich sehr sympathisch gefunden.
Ich glaube, der Boris... seine Standardreaktion auf irgendwas, was anders ist als normale Stille. Also beim Schachspielen würde er jetzt nicht lachen, ja. Aber sonst, wenn irgendwas, also ob schlimm oder gut, dann lacht er erstmal. Ist ein fröhlicher Zeitgenosse und ich mag ihn auch sehr und ich bin ja mal, ja, ich fände es cool. Der kann, ich bin gespannt, ob er zu den ganzen Geschichten, die ich erzählt habt, noch was dazufügen kann. Oder, also ihm, ich weiß noch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir von dem Freund, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, schon erzählt habe, mit dem ich in Freiburg sehr viel zu tun hatte, der irgendwann noch ankam und gesagt hat, hier, ich habe meinen ersten Porno gedreht. Mhm. Und der sich selber beim Ficken mit so einer 17-Jährigen gefilmt hat. Und aber richtig geil, also saulustig. Wir haben uns das immer angeguckt. Und die TUS war irgendwann da.
Ja. Yeah.
Auf einer Party bei uns in der WG und er auch, der Typ.
Ja. Yeah.
Und die haben sich dann beim Boris ins Zimmer verzogen und die TUS hatte irgendwie die Tage und dann hat er sie in den Arsch gefickt. Und während er sie im Arsch fickt, denkt, was ist denn da unten an meinem Pimmel? und dann hing in seinem Schamhaar oder an seinem Pimmel so eine Klabusterbeere. Und dann hat er gedacht, irr, und hat die beim Boris hinter das Sofa gefeuert.
Was ist eine Klabusterbeere?
So ein kleines, gehärtetes Scheißebölchen, was sich in der Arschbehaarung festgegriffen hat. Und die Geschichte ist an sich schon hilarious. Bist du nebenbei irgendwie am was weiß ich was
googeln? Ich habe Klabusterbeere gegoogelt. Und geh gleich mal auf Bilder.
Aber Klabusterbeere ist auch eine sehr lustige Seite, gibt's übrigens. Okay. Obwohl sehr, sehr politisch unkorrekte Sachen sind. Aber lass uns zu der Geschichte zurückkommen. Der Witz ist, dass der Boris aber nicht nur, also wer will bitte schön so ein Stück Scheiße von, egal wie toll die Tuss aussieht und ob man ihr schon beim Ficken zugesehen hat, also am Fernseher, wer möchte sowas unter seiner Couch liegen haben?
Ich tippe auf den Boris.
Nein, auch nicht. Weil der Boris ist wirklich ein pedantischer Saubermann.
Ja.
Also ich habe mit dem in der WG gelebt und ich kann dir versprechen, wenn, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber ich kann dir versprechen, wenn du deine Wohnung komplett aufräumst, ja, und dein Bestes gibst, denkst, alter Schwede, hier kann man vom Boden essen, dass der Boris, wenn er dich gut kennen würde und so, und du ihn danach fragen würdest, sagen würde, wie sieht's denn hier aus? Aber ich möchte jetzt ihm nicht zu viel Rachefutter für die eventuelle Gastfolge liefern. Nicht, dass er jetzt böse ist. Ich meine, es ist ja eine gute Eigenschaft, sauber zu sein.
Ja, irgendwo in der Mitte ist das Gute zu
Hause. Er hat damals auch völlig richtig erkannt. Er hat gesagt, Mensch, der Philipp, der räumt nicht auf. Der Philipp, der räumt um. Weil wenn ich gesagt habe, ich räume mein Zimmer auf, dann habe ich eigentlich nur alles, was rumliegt, versucht, kunstvoll und unter fast schon gesellschaftsspielähnlichen Skills fordernder Technik, Sachen im Regal zu stapeln.
Ja.
Und nicht zu ordnen. Und wir hatten die Vermieterin aus der Hölle damals. Und ich habe immer mir die Tür zugeschlossen. Und ich habe ja vertraglich unterschrieben, dass ich nicht Raucher bin. Da stand aber nirgendwo, dass ich auch nicht Kiffer sein muss. Und ich habe immer den Rollladen runtergemacht, so dass ungefähr noch 40 Zentimeter ungefähr offen war. Und habe dann so mit dem Oberkörper nach draußen mich gehängt und gekifft.
Ziemlich mühsam.
Das waren die schlimmsten Zeiten. Ich hatte so eine Kekstrommel, so eine Blechdose.
Ja.
Und da habe ich immer so meine Kiff-Utensilien drin gehabt. Und in Freiburg, als ich da war, hatte ich die beschissensten Connections. Was dazu führte, dass ich wie so ein Crack-Junkie irgendwie immer irgendwelche Krümel auf dem Boden gesucht habe, die auch nur im weitesten Sinne danach aussehen, als wären sie was zu kiffen. Und irgendwann auch so die Äste, weißt du, wo gar nichts dran ist, auch noch von schlechtem Weed die Äste. Also nicht von gutem Weed, sondern von richtig schlechtem Weed, habe ich ganz klein mit einer Schere geschnitten, dass sie aussahen wie normales Gras. Scheiße. Und habe die geraucht und teilweise waren da Haare mit drin und was weiß ich. Aber wir wollen ja nicht eine Zugabe zur letzten Folge machen. Aber da, also wenn ich zum Beispiel so höre, es gibt beim Crack-Rauchen, ja, gibt es so ein Phänomen, dass die anfangen zu suchen, dass die überall auf dem Boden suchen, ob noch irgendwo ein Bröckelchen runtergefallen ist. Also völlig unbekannt ist mir das nicht. Ich habe auch schon echt hardcore, wenn nichts mehr da war, angefangen zu suchen, ob ich noch irgendwo ein Mini-Bröckelchen finde. Aber gut, wollen wir kurz ein kleines musikalisches Intermezzo?
Oh ja.
Ah, der Figaro. Ich bin ein bisschen angepisst, dass du mir mein musikalisches Gefühl, was ich habe, absprechen willst. Also anhand des Gesangs natürlich, aber...
Was habe ich denn für eine Wahl? Also...
Nein, du kennst ja, ich weiß nicht, du kennst doch sicher auch ein paar Lieder, die ich gemacht habe, wo ich auch die Musik gemacht habe und dachte,
ja, dass du singen, da alleine... Ja, aber singen tust du da nicht, da rappst du, ne?
Nein, aber ich mache die Musik auch, also auch für Rappen und auch für einen Hip-Hop-Beat. Schön komponieren braucht man etwas Musikalität, behaupte ich jetzt mal einfach.
Und das hast du alle selber gemacht, die Beats, oder was?
zu 90% von den Sachen, die du kennst, ja.
Okay.
Aber nicht, dass jetzt die Sandra Abracadabra nie wieder unseren Podcast hört, weil sie Hip-Hop hasst und jetzt bin ich in ihrer Gunst gefallen. So, Ruhe im Saal.
Leg los.
Ich muss jetzt auch mal den Film fertig machen. Übrigens ist das zweite Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen, dass hier im Fernsehen im Hintergrund Machete läuft.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du den Film siehst.
So, okay. Kenn ich.
Ich biete ein einzigartiges Medley. Ich hätte es noch viel länger gemacht, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Und ich hoffe, du kannst uns danach sagen, aus was für Liedern dieses Medley besteht.
Da muss ich ja mitschreiben. Okay, ich hab mir was in der Hand genommen.
Okay. Nicht unterbrechen, es geht in einem durch. Ist ja?
Echt, ja. Medley halt.
Okay. In the velvet of darkness, of the blackest night, burning bright, there's a guiding star, no matter... Hey,
ich nehme die zweite Stimme mit, das musst du dann aushalten.
Nee, nochmal anfangen. Da hat einer aus dem Publikum. Wenn ich Klaus Kinski wäre, mein lieber Freund, müsstest du dir jetzt was anhören.
Wenn du Klaus Kinski wärst, dann... würde ich entweder schon auflegen, weil ich eine Fluchtgerade, weil ich einer Fluchtgerade ausgeliefert wäre oder ausgesetzt wäre.
Diese Deppen, die da mir dazwischen rufen, was denkst du denn, wer du bist?
Hey, du kannst das ganz gut die Stimme nachmachen. Die Stimme selbst nämlich auch.
Ja, das
kann man nochmal. Mach nochmal.
Nein, auf Befehl mache ich sowas gar nicht. Also, ich singe jetzt Ruhe im Publikum. In the velvet of darkness, of the blackest night, burning bright, there's a guiding star. No matter what or who you are, there's a light over at the Frankenstein's place, there's a light burning in the fireplace, there's a light in the darkness of everybody's life. Bring the darkness must go down the river of night's dreaming. Flow, Morpheus, low, let the sunlight come to streaming into my life. Into my life, there's a light over at the Frankenstein's place. There's a light burning in the fireplace. There's a light in the darkness of everyone's life. Summer loving, help me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer drifting away to the summer nights. Oh, walla, 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 walla. Tell me more, tell me more. Did you get very far? Tell me more. Like, does he ever come? Is it okay if I call you mine? Just for a time. And will it be just fine if you know that you know that I'm wanting, needing your love? Oh, Springtime for Hitler in Germany. Sei hier Gast, wir bedienen ohne Hast. Die Serviette um den Hals schrie, dass du mir nichts verpasst. Maria, I just met a girl called Maria, and suddenly that name will never be the same to me. I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Fertig. Das ist jetzt der Moment, wo man laut applaudiert.
Warum singst du eigentlich alles mit Kopfstimme?
Weil ich dann... ich habe es mich, während ich es gesungen habe, auch gefragt, weil ich gedacht habe, wenn ich hier laut singe und meine Tochter sagt, nein, nicht singen, und mein Sohn aufhören, dann singe ich auch nicht mit Kopfstimme. Ich kann es viel besser eigentlich ohne. schlechter Rettungsversuch. Nein, aber ich weiß auch nicht. Ja. Wie, erzähl, habe ich schön gesungen? Nein, weiß ich.
Nein, das kann man so nicht sagen. Also schön gesungen im Sinne von, du bekommst keine Anstellung in einem Theater, in einem Musical-Theater.
Jetzt echt?
Also, ja, aber, ich, oh. aber ich meine, an musikalisch entscheidenden neuralgischen Punkten hast du manchmal die Tonart einfach nach Lust und Laune gewechselt, aber so einzelne Phrasen und Motive in sich, ja genau, und einzelne Phrasen in sich waren aber durchaus harmoniekonsistent. Also ich finde es, man kann dir ein gewisses Maß an Musikalität tatsächlich nicht absprechen, heißt das.
Und das anhand von meinem Gesang, Mann. Unglaublich. jetzt möchten wir noch hören, was es war. Also vor allem die Leute, die sagen, Mann, die Lieder, die hat der so schön gesungen. Da muss ich mal gucken, ob die Originalversionen das auch so gut hinkriegen.
Ja, könnte hart werden. Aber das erste war aus der Rocky Horror Picture Show. Und ich glaube, das Lied heißt eh There's a Light, oder? A Light.
Ja. There's a Light.
Und das zweite heißt, glaube ich, Summer Nights. Ist auf jeden Fall aus Grease.
Ja.
Das dritte, dieses Springtime for Hitler in Germany, kenne ich nicht.
Nee, das dritte, dieses Is it okay if I call you mine? Das habe ich übrigens total verrockt wieder. Ich hätte es mir vorher direkt, bevor ich es gesungen habe, nochmal anhören sollen, was das Gemeine an dem Lied ist.
Es sind zu viele Pausen drin, ne?
Es sind sehr lange Pausen und am Ende einer Pause wechselt es die Tonart, da geht es ein bisschen hoch. Und wenn man aber nicht lang genug wartet und im Kopf praktisch mitsingt, dann verrockt man es wie bei mir geschehen.
Verstehe. Ich habe es aber auch nicht gekannt, dieses dritte Lied.
Es ist von Fame.
Okay, kenne ich auch nicht. Ich bin auch kein Musical-Star übrigens.
Ich auch nicht. Ich bin vor allem Musical-Star bin ich auch nicht.
Fan habe ich gemeint. Sehr aufmerksam von dir. Springtime for Hitler, was war das?
The Producers. Das beste und einzig gute, wirklich neben Rocky Horror Picture Show Musical, was es gibt. Musst du unbedingt angucken. Das ist ein Mel Brooks Ding und er hat es vor ein paar Jahren nochmal verfilmt.
Okay.
Und mit Pharrell und Matthew Broderick.
Okay.
Und ist ein saugeiler, super lustiger Film. Und in dem Musical gibt es das Musical Springtime for Hitler in Germany. Aber The Producers lief übrigens lange in New York auf dem Broadway und wurde dann erst ein Film. Mhm. Und genial.
Ich finde übrigens musikalisch gesehen das beste Musical ist Jesus Christ Superstar.
Ja, echt?
Ja.
Ja, ich bin immer noch, ich habe mir vorhin noch mal auch dieses, ich glaube, das ist das erste oder das letzte Lied in Rocky Horror Picture Show, dieses Science Fiction, Double Feature. Ja. Ist einfach alles so krasse. Ich finde, dass fast jedes Lied in Rocky Horror Picture Show ein Hit für sich ist und so extrem viel Eigenflavor atmet. Und natürlich dieser Auftritt, den habe ich mir auch nochmal angeguckt mit meinem Sohn und ich habe mich dann noch gefragt, ob ihn das in seinem zweijährigen Hirn schadet, dass er einen Typen in Strapsen aus so einem runterkommenden Fahrstuhl steigen sie, don't judge a book by its cover. Aber ich finde, ohne Scheiß, jetzt mal, also gerade auch für unseren Freund Andreas, obwohl ich glaube wahrscheinlich, dass die wenigsten Schwulen mit dem Typen was anfangen können, aber ich finde, dieser Typ, auch wenn er mich nicht anturnt, finde ich, dass dieser Typ, obwohl er als Mann geschminkt ist und Straps anhat, extrem viel Sexiness ausstrahlt. Und extrem krass geile Ausstrahlung hat. Also, dass man, weißt du, es gibt ja cool und cool, und ich hätte nie gedacht, dass sich ein Mann in High Heels mit Strapsen und geschminkt, der singt, dass ich sagen kann, boah, ist der cool, der Typ. Aber der ist es.
Ja. Er wirkt auch gar nicht so, als würde er eine Rolle spielen. Er wirkt so, als wäre das
genau. Also ich weiß auch nicht, ist der Schauspieler eigentlich selbst schwul?
Weiß ich auch nicht. Wie heißt denn der schnell? Der spielt immer noch in Filmen mit.
Ja, ganz, also aber auch, der hatte eine ganz lange Pause und jetzt ist er immer mal wieder dabei. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt,
weißt du, das böse ist. Böse Nebenrollen spielt er meistens.
Ja, genau. Es gibt eben wenige, also es gibt einfach gute Schauspieler. Ich weiß, dass ich bei Six Feet Under, da ist der Typ, der jetzt auch Dexter spielt, der spielt dann einen Homo, und wenn man diese Serie sieht, dann ist man sich eigentlich fast sicher, dass der in Wirklichkeit auch schwul ist. Man glaubt, bei seinem Freund weiß man es nicht wirklich, aber ihm ist, denkt man, ja, der ist hundertprozentig schwul, und dann hört man irgendwann, dass er die Schwester aus der Serie Dexter, also die in Dexter seine Schwester spielt, geheiratet hat.
Okay.
Und dann denkt man, aha, also er ist leider kein Schwuler.
Ja, von dem Hauptdarsteller der Rocky Horror Picture Show, der den Frank Furter spielt, möchte man es ja, weiß nicht, kann man schwer sagen, aber der wirkt auch nicht schwul, zumindest in den Filmen, in denen er jetzt so auftaucht.
Das stimmt. Wir waren bei
Springtime for Hitler. Ist es übrigens.
Ja, genau. Nach Springtime for Hitler in Germany, was kam da?
Eins, das ich nicht gekannt habe. Und danach West Side Story Maria.
Du kennst nicht Zahir Gast, Zahir Gast. Wir bedienen ohne Hast diese Wette um den Hals, Sherry, dass du mir nichts verpasst. Oh ja,
das kenne ich doch von Ingo.
Gibt's Papier.
Die Schöne und das Biest?
Jappa.
Auch ein ganz schönes Musical. Ziemlich, ziemlich amerikanisch kitschig irgendwie, aber gibt ein paar ganz nette Arien drin, finde ich.
Genau.
Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es hat mir die ein oder andere Träne, als ich das gesehen habe. Wie alt ist das? Da war ich wahrscheinlich eh noch ein Kind, das kann ich eh ohne Scheu
sagen. Nein, ich kann dir genau sagen, weil ich damals mit der Ruth mir das oft angehört habe.
Ja.
Das war zu Internatszeiten.
Ah ja, naja, ja.
Und ich habe das sogar mehrfach im Kino gesehen.
Ja.
Und ich hatte die CD, die ich in meinem kleinen Internatszimmerchen rauf und runter, und auch gerade die nicht gesungenen Stellen, diese klassischen orchestralen Geschichten, haben mir total gut gefallen. Die sind auch gut, und ich habe letztens für sehr teures Geld extra aus Deutschland mir den Re-Release von Schön und das Biest bestellt gehabt, weil ich das mit meinen Kindern gucken wollte. Und ich war, aber ich muss sagen, ich war doch sehr geschockt, wie schlecht die Animationen sind, also gerade am Anfang in dem Dorf, so die Leute im Hintergrund, die sind teilweise wirklich schäbigst gezeichnet. Da ist man einfach Besseres gewohnt. Mhm. Ich hatte übrigens heute Nacht, das war ursprünglich die Idee, dass ich davon erzählen muss, weil es so crank war, weil mein Leben gerade so ein großer Shitstorm ist, habe ich nachts dann immer in meinen Träumen, lebe ich mich dann immer aus. Und ich hatte heute Nacht so einen weirden Traum. Und umso länger ich über den Traum nachdenke, umso mehr erkenne ich, von wo er beeinflusst wurde. Mhm. Und zwar, einerseits war ich irgendwie in einer U-Bahn, in einem U-Bahn-Tunnel, und habe mit irgendwie ein paar anderen Leuten irgendwie eine U-Bahn besprüht.
Mhm.
Ist meine Vergangenheit natürlich. Also nicht, dass ich jetzt in New York U-Bahn besprüht habe, aber Graffiti war ja ein großer Teil meines Lebens. Und aber wir haben das irgendwie nicht mit Sprühdose gemacht, sondern haben irgendwie die Farbe, irgendwas ganz Komisches, was man nur in Träumen macht, so drauf projiziert oder geschmissen. Im Vorbeifahren, glaube ich sogar. Danach war ich
Drive-by-Shooting Graffiti.
Danach war ich auf so einem Sofa, da waren viele andere Leute dabei und da ich so eine treue Seele bin, habe ich auch in Träumen, bin ich eigentlich treu, aber nicht wirklich immer, aber ich habe dann im Traum schlechtes Gewissen und ich hatte so ein junges, brünett, blondes, also so dunkelblondes, langhaariges Mädel in meinem Arm und habe mit der die ganze Zeit so pro forma, also weil ich durfte ja nicht wirklich knutschen oder Sex haben, aber wir haben die ganze Zeit so komisch gerauft, aber in Zeitlupe praktisch. Also wir haben nicht wirklich uns gedroschen. Ich weiß, dass sie zum Beispiel, ich saß da und sie war praktisch, lag wie ein Embryo auf meinem Schoß mit dem Arsch zu mir und mein linker Arm ging so um ihre Schulter zu ihrem Gesicht und sie hat mir so die ganze Zeit mit offenem Mund so zärtlich reingebissen. Mein rechter Arm ging unten zwischen ihren Beinen durch. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, naja, aber wir machen ja nichts. Und dann gab es auf einmal einen Cut und ich wollte gehen und wollte mich von der Mutter von ihr verabschieden und die Mutter, die sah fast so aus wie sie, so wie als wäre sie so höchsten, also sie war, der Witz war, die Mutter war in meinem Alter, vielleicht sogar ein bisschen jünger und es war auch immer so, dass ich dann zu mir in dem Traum gesagt habe, ja, aber mein Gott, du kennst sie ja voll gut, du kannst es schon machen und dann habe ich sie umarmt, was aber in dem Traum nichts, es war keine peinliche Situation, sondern sie hat auch gegrinst, hat mich umarmt und ich habe ihr dabei an den Arsch gegriffen und habe sie gedrückt.
Ich glaube, die Gilmore Girls tun dir gut, Philipp. Genau,
das habe ich mir nachgedacht, dass das wahrscheinlich eine Gilmore Girl Geschichte war. Ja. Und jetzt wird es aber etwas krasser. Und dann war ich auf einmal auf irgendeinem Platz hier in Utrecht. Den Platz gibt es aber nicht in Utrecht. Aber ich weiß, dass es in Holland war, weil es war so ein Rastaman-Freund von mir dabei. Und dann kam so ein, und ich hatte Gras dabei. Und dann kam so ein Typ, so ein Penner, auch ein Schwarzer, den mein Freund kannte. Und der gesagt, du darfst den nicht angucken, du darfst den nicht angucken. Wenn er dich was fragt, geh nicht drauf ein. Mhm. Und dann hat er mich halt gleich angesprochen und wollte Tabak haben von mir. Mhm. Und ich dann so, oh Mann. Und dann habe ich noch ihm Tabak gegeben und gedacht, oh, wie dumm von mir. Jetzt habe ich ihn an mich ranbekommen. Und dann weiß ich auch noch, dass ich im Traum gedacht habe, fuck, warum hast du, warum kiffst du jetzt? Und dann hab ich mich in dem Traum zu den anderen sagen hören, aber also wirklich sagen hören, so wie man manchmal was Dummes sagt oder so denkt, oh Mann, was sage ich da gerade? Dass ich sage, hey Mann, aber ich kiffe hier nur ein oder zweimal die Woche. Solange ich es nicht schlimmer mache, ist es ja nicht schlimm. Und und dann war ich auf einmal auf einer Polizeistation und dann bin ich auch irgendwann aufgewacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Bullen mich verhört haben wegen dem Kiffen oder wegen des U-Bahn-Beschmierens. Mhm. Und das Lustige ist, das habe ich letztes Mal nicht erzählt, ist, dass wenn man während meiner aktiven Kiff- und Drogenzeit habe ich sehr wenig geträumt und ich weiß inzwischen auch, dass man generell sehr wenig träumt und das Krasse ist, wenn man dann aufhört, dass man extrem krass träumt. Richtig wilde Träume hat und auch richtig jeden Morgen krass. Also da fällt einem erst wieder auf, dass man, also ich glaube übrigens, dass man in seiner aktiven Drogenzeit natürlich Träume hat, aber vielleicht nicht so tief oder man vergisst sie einfach, was bei Kiffen ja perfekt passen würde.
Das Kiffen wirkt sich auf die Schlafphasen aus. Also man schläft tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Freund hat mir das mal erzählt, man schläft tatsächlich nicht so tief und es kann gut sein, dass da die Phase halt einfach irgendwie zu kurz kommt, in der man träumt.
Aber ich habe mal gehört, man muss träumen. Also es gibt so Untersuchungen, dass man kann ja irgendwann an irgendwas sehen, wenn jemand träumt und man hat es gemacht. Und wenn man Leute immer weckt, sobald sie anfangen zu träumen, dann
geht's Zombies.
Ja, genau. Also geht's richtig scheiße. Also ich glaube, dass man irgendwie, also es kann nicht sein, dass ich die ganzen 10 Jahre oder was das war meiner aktiven Sucht, dass ich nicht geträumt habe. Aber es ist danach ultra krass. Und was ich danach ganz oft hatte, also bestimmt das erste halbe Jahr, dass ich ab und zu so einen Kifftraum hatte, dass ich im Traum gekifft habe. Und einmal war es, weiß ich noch, das war mit Snoop Doggy Dogg. Das habe ich dann auch bei den Narcotics Anonymous geshared. Und da habe ich gedacht, ey, fuck, Snoop Dogg will mit dir kiffen. Wenn du es eine Ausrede auf der Welt gibt, warum ich kiffen darf, dann ja. Und das Schlimme ist, dass ich im Traum dann auch total auf einmal, sobald ich den Joint angezündet habe, ein total schlechtes Gewissen bekommen habe. Und danach aufgewacht bin und mich immer noch total scheiße gefühlt habe und richtig fast bis zu einer Minute oder so braucht, um zu realisieren, dass ich immer noch clean bin und dann wirklich sehr erleichtert war, aber immer noch so gebeutelt von dieser Erfahrung.
Also erstens einmal finde ich das wirklich dramatisch an diesem Traum, dass du im Traum durch den Umstand offensichtlich, dass du verheiratet bist, so gehemmt bist, dass du die Alte nicht einfach durchziehen konntest und hinterher gleich ihre Mutter, sondern mit dem schlechten Gewissen im Traum leben musstest. Und diese Geschichte mit dem schlechten Gewissen nach dem Traum, das kenne ich auch zum Beispiel von heute Nacht, weil ich habe geträumt, dass ich irgendjemand, ich bin nicht ganz sicher, ob ich selber war oder ob es mein Partner, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, wer es war, ich weiß nicht mal, ob ich den gekannt habe oder ob ich den in real kenne, den Typen, mit dem ich das gemacht habe, aber wir haben jemanden umgebracht. Und
das hatte ich auch mal, ganz schlimm.
Und wir sind verhört worden von Menschen, die zwar bei der Polizei arbeiten, die uns aber wohlgesonnen sind, weil sie sogar mit mir verwandt, also ich bin von meinem eigenen Polizeiverwandten verhört worden, aber nein, eigentlich nicht verhört worden, sondern dazu befragt worden, weil ich war ja offensichtlich in der Nähe oder so irgendwie und ich musste den anlügen. Es war eine extrem unangenehme Situation und ich habe auch, als ich aufgewacht bin, gewusst, dass das von der Serie Breaking Bad noch Nachwirkungen sind, weil es ja da dem Walter White ganz genauso geht. Ich habe den ganzen Vormittag irgendwie, war ich nicht gut, nein, nicht den ganzen Vormittag, so bis 11 oder so, 11:30, ja, fast den ganzen Vormittag, war ich nicht gut drauf, weil ich durch diesen Traum ein scheiß Gefühl gehabt habe. Das ist eigentlich erstaunlich.
Und, also ich hatte das auch mal. Ich hatte auch mal, und gar nicht so lange her, so ein paar Wochen oder ein paar Monate, dass ich auch so einen, also ich weiß nicht, ob ich selber gemordet habe, sondern dass ich ein guter Freund von mir es gemacht habe und ich davon wusste.
Ja.
Und ich nicht wusste, was soll ich machen. Und wirklich, da war ich auch richtig lang. Ich habe auch, weiß nicht, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, ey, so krass, was ich geträumt habe. Schlimm, hey, ich bin immer noch ganz fertig.
Ich habe einmal geträumt, dass ich jemanden, also da, ich
ja, hast du denn, vielleicht ist es ja eine Referenz an dein Leben, hast du denn in letzter Zeit irgendjemand hintergangen oder betrogen oder nicht die Wahrheit gesagt?
Nein, ich war immer ehrlich.
Gut, ja, erzähl weiter.
Kleiner Insider. Ich habe einmal geträumt, dass ich ich bin in der Verfolgungsjagd und ich bin der Gejagte und das war in einem Stadion, ein riesiges Stadion, gab es Möglichkeiten, sich zu verstecken und ich habe mich immer wieder versteckt und derjenige, der mir nachgestellt hat mich immer wieder gefunden und irgendwann dann hat es mir gereicht und ich bin hinter Mauervorsprung, auf den er zugelaufen ist, hervorgesprungen mit einer Knarre in der Hand, die ich unmittelbar an seine Stirn gehalten habe und habe abgedrückt und bin so richtig mit der Kugel aus dem Revolver durch sein Gehirn in Zeitlupe mit durchgegangen und hinten wieder raus und bin unmittelbar sofort aufgewacht und das war ein unglaublich befriedigendes und herrliches Gefühl, ihn umzubringen. Wirklich, weil es nämlich bis dorthin in meinen Träumen eigentlich immer so war, dass ich zurückgesteckt habe, ja, dass ich den Ausgleich gesucht habe, dass ich versucht habe, deeskalierend zu wirken. Und irgendwann ist mir das schon so auf die Socken gegangen. Also das sehe ich durchaus als Parallele zu meinem Leben. Das ist eine Art der Aggressionsbewältigung dann einfach, ja, die sich aufgestaut haben und es war fantastisch, dem ein Loch in den Kopf zu schießen. Also ich habe es sehr genossen.
Also ich möchte übrigens nochmal sagen, dass wegen schlechtem Gewissen und warum hast du dich nicht ausgelebt im Traum oder dass das immer so ist. Das ist durchaus so, dass ich das ganz viel habe in Träumen, dass ich denke, ich muss treu bleiben, ich bin verheiratet, ich kann sowas nicht machen. Und aber es ist auch durchaus schon gewesen, dass teilweise mit Menschen, die mit denen ich gut befreundet bin oder die mir nahestehen, dass ich wilde Liebes- oder Sexträume hatte. Mhm. Und dass man dann danach so richtig so ein paar Stunden zum Ausnüchtern des Liebesgefühls braucht, dass man sich richtig im Traum verknallt und dann wacht man auf und denkt, puh.
Ja.
Und das ist teilweise echt heavy. Ja, ja.
Das kenne ich auch. Ja.
Also das habe ich auch. Ich bin nicht nur treu in meinen Träumen. Ja.
Ich bin übrigens, apropos, wenn wir schon bei den Träumen sind, ich bin
traumhafter Typ, ich weiß.
Das hat eigentlich gar nichts mit einem Traum zu tun, was ich jetzt erzähle. Es ist eine ganz andere Connection. Ich bin neulich laufen gegangen und ich laufe immer rauf zur Lainzer Tiergartenmauer. Das ist, der Lainzer Tiergarten ist ein Teil des Wienerwalds, da wo der Kaiser früher seinen Rehbock geschossen hat, wenn er auf der Jagd war. Und da ist eben eine Mauer rundherum um diesen Lainzer Tiergarten. Die ist ewig lang, der ist sehr groß, der Lainzer Tiergarten. Und ich laufe manchmal auf der Mauer, weil es einfach, ich weiß nicht, das ist nett, auf der Mauer zu laufen. Normalerweise springe ich dann an einer bestimmten Stelle mal runter, weil ein mehr oder weniger unüberwindbarer Busch über die Mauer drüber wächst und springe runter und laufe unten weiter. Und diesmal bin ich nach dem Busch wieder oben raufgesprungen auf die Mauer und bin auf der Mauer weitergelaufen und bin dann zu einem Tor gekommen aus Holz. Das war so ca. 2,20 Meter hoch und war oben, wo ich dann letztendlich balanciert bin, war so 15 cm breit. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das jetzt gerne einfach mal probieren. 2,20 Meter ist auch nicht so hoch, wenn man da runter, man tut sich nichts aus 2,20
Meter. Es kommt drauf an, wenn du seitlich wegrutscht und praktisch in die andere Seite runterfliegst, dann mit dem Kopf zuerst, kann das auch sehr
ja,
nachhaltig
gehen. Ich gehe davon aus, dass ich rechtzeitig auch merken würde, wenn ich die Balance verliere, wegrutschen, wenn man wirklich so gerade senkrecht auf dem Holz steht. Unwahrscheinlich. Aber egal, ich habe auf jeden Fall bin da rübergegangen und hast du schon mal Slacklinen ausprobiert?
Was?
Slacklining oder Slacklinen, das so ein Gurt zwischen zwei Bäumen gespannt und sieht man manchmal
im Park. Ach so, ja, habe ich ja. Im Internet drüber gesehen, nee, probiert nie.
Okay, ich habe das einmal, irgendwo ist eine gespannt gewesen und ich habe das ausprobiert und das ist deswegen sehr schwierig, weil das Ding durch die Mini-Bewegungen in deinen Füßen sehr schnell sehr stark anfängt
zu schaukeln,
zu vibrieren, so Mikrovibrationen sind, dass die sich so aufschaukeln und das ist in der Mitte von dem Tor, weil die Angel, das war so eine Doppelflügeltür, weil die Angeln schon so weit weg waren, auch passiert. Das war eine ziemlich wackelige und zittrige Angelegenheit, wo schon ziemlich viel Adrenalin in meinem Blut war. Und ich habe es aber dann da noch heil rüber geschafft und bin weitergelaufen und bin zu einem ORF, zu einem Rundfunksender gekommen, der direkt an die Lainzer Tiergartenmauer gebaut ist. Das ist jetzt kein Riesen, also es ist schon ein hoher Sender, aber das ist halt so eine Sendestation, die ein Signal, ich weiß nicht, verstärkt und weiterleitet oder weiß nicht, ob sie per Kabel gespeist wird. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat sie eine sehr hohe Antenne. Und diese Sendeanlage ist von der Wiesenseite her sehr gut abgesichert, nämlich mit einem hohen Zaun, mit so einer abgewinkelten Stacheldraht-Barrikade drüber. Und von der Mauerseite her ist es allerdings extrem leicht, auf dieses Dach raufzusteigen, wo der Sender ist. Und vom Dach kannst du auf den Sender raufklettern. Und ich bin an den Sender raufgeklettert. Also da war so eine Art Leiter. Also links und rechts alterierend sind die Sprossen weggegangen. Und ich bin zuerst einmal so 5 Meter rauf und habe mich mit runterschauen vergewissert, dass ich eh nach wie vor keine Höhenangst habe und ob ich es eh auch schaffe, vom Bewegungsablauf her wieder runter zu klettern. Nicht, dass ich Angst hätte, ich könnte keine Leiter runterklettern, aber ob ich eh nicht so etwas entwickle wie Panik, die mich dann daran hindert, eine vernünftige Bewegung zu machen noch. Das kommt alles vor, nämlich, und ich kenne das auch vom Tauchen, da habe ich auch schon Panik geschoben und das ist irgendwie wenn man da so hoch, ungesichert so hoch oben steht, dann schon auf 10 Meter, 15 Meter, das ist schon wenn man weiß, wenn man jetzt stürzt, ist man tot, ist schon ein etwas eigenartiges Gefühl. Und ich bin da so, ich weiß nicht, ich würde schätzen, 25, 30 Meter raufgeklettert. Ich war noch nicht ganz oben und habe von oben dann die Aussicht über Wien genossen. Und ich kann ja sagen, es war ein herrliches, freies und befreiendes Gefühl, das zu machen, auch wenn es oder vielleicht hat es damit zu tun, weil es verboten ist oder so, ich weiß nicht, ne? Aber ich habe einfach gemacht, worauf ich Bock habe und habe mich nicht drum geschert, ob es erlaubt ist oder verboten. Nicht, dass es das erste Mal in meinem Leben gewesen wäre, aber auch das führe ich übrigens auf das Ansehen der...
Bitte was? Was hast du gerade gesagt? Das war das erste Mal in deinem Leben?
Nein, auch wenn es nicht das erste Mal in meinem Leben
war. Ich wollte gerade sagen,
dass ich was Verbotenes gemacht habe.
Ja, aber hallo.
Aber ich meine, es ist schon, weiß nicht, was es ist, Besitzstörung und keine Ahnung und gefährlich
halt. Ja, mein Gott, dafür wirst du nicht in den Knast kommen. Ja,
eh nicht. Aber auch einfach, was weißt du, auch was Unvernünftiges zu tun, zu wissen, okay, man sollte natürlich sich bei sowas einfach sichern und so. Und jemand muss einen Fahrradhelm aufsetzen und man, eigentlich geht mir
also das... Also ganz ehrlich gesagt, also Fahrradhelm muss man hier in Holland zum Glück gar nicht aufsetzen. Ja. Aber das Ding wäre was für mich, ich nicht könnte. Ich krieg immer schon Herzkasper. Ich weiß nicht, ob du die beiden Filmchen, einen habe ich mal auf Facebook verlinkt, es gibt so zwei Filmchen mit so russischen Kletterern und einmal hängen sie an einem riesen hohen Kran, mhm, und klettern da ungesichert rum und der, mhm, ist aber so hoch, also der muss echt für so einen mega Wolkenkratzer gedacht sein, mhm, und sie hängen sich so mit zwei Händen an diese, was sie sind dann oben auf dem Querstück, ja, praktisch, ganz außen und hängen sich teilweise, ja, an einem Arm dran und ey, ich krieg da so die Kretze. Und da gibt es einen anderen Film, den habe ich letztens gesehen, wo einer auf das höchste russische Gebäude drauf klettert und, ja, ganz oben ist dann so ein Turm, wo dann so
wie... So ein Zwiebeldach, gell?
Genau, aber es sind, ja, mehrere übereinander und, ja, er klettert da an irgendwelchen Messing-Ornamenten und so rum. Ja. Ey, ich krieg da schon vom Zusehen, krieg ich da schon zu viel. Also Höhenangst habe ich, das, ja, weiß ich. Ja. Deswegen, mir wird auch immer ein bisschen schwindelig, wenn ich im Bett lieg und mir meine Eichel anguck.
Also du hast doch von unten Höhenangst sozusagen.
Ja klar, wenn ich richtig hohe Sachen sehe und ich guck da hoch, dann wird mir immer ein bisschen schwindelig. Also Frauen, die mir einblasen, müssen auch schwindelfrei sein, wenn sie meine Eichel lecken wollen.
Wenn sie zuerst erklimmen möchten.
Genau.
Ja. So ist das also, mit deinem Schwanz.
Wenn mich eine Frau von oben reitet, ja,
ja,
und ich rede mit ihr, dann ist da immer zwischen dem, was sie sagt und bis ich es höre, sind da immer einige Sekunden Zeitverzögerung.
Ja, deswegen verwendest du so ein Joghurtbecher-Telefon, oder? Mit einer gespannten Schnur dazwischen, genau, damit ihr euch gegenseitig ins Ohr stöhnen könnt.
Ja, aber ich wollte das letztens machen, aber die einzige Schnur für so ein Joghurt-Telefon, die ich im Haus hatte, die war nur 20 Meter lang und dann, man kann ja nicht auf einer Viertelstrecke aufhören, so lange Arme hat die ja nicht. Ne?
Alles klar, Philipp.
Ich weiß, ich war nicht mal neigig dazu, leicht zu übertreiben. Oder eventuell Komplexe versuchen zu überspielen.
Hast du denn einen, ich habe einen kurzen Peniskomplex?
Nö, ich schäme mich nicht für meinen kurzen Penis. Nein, ich habe keinen Komplex.
Ich schäme mich auch nicht für deinen kurzen Penis.
Ich bin mir sicher, dass ich keiner Frau wehtue. Aber ich habe ja in meinem Leben auch, ich weiß ja, dass ich nicht einen zu kurzen Penis habe, weißt du?
Ja.
Also ich bin sicher nicht bei den längeren dabei, aber ich weiß, dass meine Skills und alles, dass da wirklich, also ich habe schon genügend Komplimente bekommen. Also jetzt nicht für meine Schwanzlänge, sondern für meine Sex-Skills.
Ja.
Schlimm, dass ich sowas über mich selber sage, oder? Nein, aber ich meine einfach nur...
Du bist einfach nur ehrlich, Philipp.
Ob ich einen Peniskomplex habe, und das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ja. Nicht wirklich. Kleiner Scherz. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, habe ich
nicht. Nein.
Übrigens, apropos Penis, ich fände es ja, wenn der Andreas, der uns ja geschrieben hat, zuhört, ich fände es so interessant mal, also nicht, dass ich nicht genügend Schwule in meinem Umfeld hätte, aber ich hätte mal echt Lust, jemanden, einen Schwulen im Podcast zu haben. Also wenn er Lust hätte, mal zu kommen, weil es gibt doch ganz viele Sachen, die man vielleicht Leute, die man kennt, nicht so fragt, weil man denkt, das ist dann irgendwie, als würde man sie nur auf ihr Schwulsein reduzieren. Ja. Aber den Andreas, den reduziere ich jetzt einfach mal.
Da machen wir das so.
Nein, aber das ist das Einzige, was er im Grunde von sich preisgeben hat, bis auch darauf, dass er umzieht. Und das alleine gibt ihm noch keinen Happy Day Cast Interessenfaktor, dass man sagen muss, den müssen wir haben, der ist umgezogen. Da gibt es bestimmt eine lustige Geschichte.
Wir müssen das überhaupt nicht rechtfertigen, weil unterm Strich ist der Happy Day Podcast, auch wenn wir immer wieder andere Sachen reinbringen, schon ziemlich sexlastig. Und Homosexualität haben wir einfach bisher bis auf meine kleinen.
dass du Sean Connery einkauen würdest.
Ja, genau.
Also übrigens, wir haben uns beide dazu bekannt, dass wir für verschieden hohe Summen, du für ein Taschengeld und ich für größere Summen, uns in den Arsch ficken lassen würden. Das muss man auch einfach mal so sagen. Übrigens, in Holland gibt es das Schlimme ist, die deutschen Fernsehformate sind so schlimm, ich könnte mich so aufregen. Ich habe letztens, war ich mit Gilmore Girls fertig, habe kurz umgeschaltet, da war RTL und da lief, ich weiß nicht, ob es X-Factor ist, was gerade läuft oder keine Ahnung, irgend so eine Castingshow. Und das ist einfach so eine schlimme und überspielte und menschenunwürdige Vorführung. Eine Mischung aus, wir suchen uns irgendwelche Leute, die es eindeutig nicht kapieren, was mit ihnen passiert. Ja. Und da kann man 100-mal sagen, die machen das doch freiwillig. Und schicken sie auf die Bühne. Und ich habe ja nichts gegen Fremdschämen. Das kann ja durchaus spaßig sein. Aber doch nicht auf dem Niveau. Und dann, dass das Publikum buh schreit und sie auch noch so geschnitten und editiert werden, dass es noch schlimmer aussieht und so lächerlich werden. Ganz schlimm. Und diese kollektive Schmach. Und
ja, Philipp, deswegen, aber das Bedenkliche ist, dass es funktioniert halt, ne? Die Leute wollen
ja, das. Ja, aber ich meine, das Schlimmste ist, das ganze deutsche Fernsehprogramm ist ja so. Es läuft ja mittags läuft Sozialporno, nämlich irgendwelche gestellten Familiendramen aus der Unterschicht. Und ich finde es so schlimm, weil hier in Holland gibt es ganz viele Formate, die dieselben Formate sind, ja. Und die gibt es dann teilweise übrigens auch die englischen Versionen und die amerikanischen Versionen. Und es ist völlig andere Sendung. Es gibt auch hier Bauer sucht Frau. Und da gibt es vielleicht auch mal eine lustige Gegebenheit. Aber es ist was völlig anderes als es Deutsch. Und dasselbe ist auch mit Frauentausch. Das ist eine völlig interessante Sendung hier. Und es gibt hier so viele. Es gibt hier zum Beispiel auch ich weiß nicht mehr, wie die Sendung heißt, dass alte Leute und junge Leute, also gestern war so eine Gothic-Mädel, die mit so einer 85-Jährigen sie macht bei meinem Leben ein paar Tage mit und andersrum. Und das war so respektvoll und interessant und ich habe nur zu meiner Frau gesagt, ey, ich will gar nicht wissen, wenn die Show mal nach Deutschland kommt, was die da draus machen. Aber um's kurz zu machen, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt hier eine Sendung und ich sag's, deswegen habe ich das vorher gesagt, weil sich für deutsche Fernsehgucker Ohren sich das wahrscheinlich total dramatisch und theatralisch und was weiß ich was anhört, aber es ist eine total respektvolle Sendung, die heißt Coming Out und da folgt so einen, ist übrigens sogar im christlichen, ein christlicher Sender, also es gibt so eine christliche Sendergruppe hier und da begleitet jemand, so ein Typ, junge Leute, die homosexuell sind und selber irgendwie nicht übers Herz bringen oder es nicht schaffen und die nehmen dann eben diese Sendung und diesen Typen als Anstoß, um eben sich ihrer Familie und ihren besten Freunden gegenüber zu öffnen und zu sagen, hey, ich bin schwul. Ja. Und es ist teilweise so bewegend und teilweise habe ich so Mitleid, weil es so krass ist, wie teilweise die Leute reagieren, teilweise auch so bewegend, weil man so froh ist, Wenn man sieht, dass der Junge dann voll Schiss hat und seine Eltern voll cool reagieren. Und ja, teilweise auch, also einer war, weil die Holländer ja auch auf den Antillen wird ja auch holländisch gesprochen, mhm, und dann war so ein Antillianer, der sich seinen Eltern gegenüber geoutet hat. Und der Vater, der hat irgendwie nur so bedrückt reagiert und die Mutter, die hat echt, also ein schlechter Hollywood-Komödie hätte es nicht besser hingekriegt, die hat echt geheult und oh Gott, was haben wir dir angetan, ey Schande und mhm, oh mein Gott, mein Sohn, und er immer so weint hinterhergegangen, Mama, Mama. Es ist, ja, es ist so krass gewesen und der hat uns so leid getan und ja, es war so, aber das wäre zum Beispiel echt eine Frage, die mich beim Andreas interessieren würde. So, ich glaube, Coming Out muss so ein krass spannender und bewegender und eventuell auch befreiender Moment sein im Leben, ja, eines Homosexuellen.
Ja, dann mach doch mal. Du, Philipp, ja, liebe Zuhörer, ich gehe pinkeln und schlafen.
Gut.
Gute Nacht.
Ich hoffe in der Reihenfolge.
Ja, ich hoffe auch.
Ja, war schön. Danke euch allen fürs Zuhören. Schreibt uns, bewertet uns. Und Andreas, meld dich. Wir würden dich gerne mal im Podcast haben.
Ja.
Tschüss.
Baba.